das ist jetzt das Bürofenster und da kommen die immer vorbei und ich mache auf und füttere sie.
Hallo, ich bin Nathalie. Und das ist mein Nachbar René. Er zeigt mir ein Video, wo er versucht, sich mit einer Krähe anzufreunden.
Sehr gut. Jetzt bist du soweit, dass du dich traust.
Ich will wissen, warum er die Krähe füttert.
Weil ich das interessant finde, so einen Kontakt herzustellen, so eine Distanz zu überwinden.
Würdest du sagen, die Krähen reden auch mit dir?
Ja, ganz deutlich. Sie geben mir erstens Zeichen. Ich mache das Füttern immer so, ich nehme so ein Stück, lege es ihnen hin, halte meine Hand so ein bisschen daneben, 20 Zentimeter weg, damit sie sich erstmal holen. Und dann gucken sie mich so seitlich an und schütteln sich so ein bisschen, plustern sich auf. Also das machen die immer nur in dem Moment, wenn ich es nicht unten hinlege. Dann kommt diese Geste.
René gehört zu den Menschen, die sehr selbstverständlich mit Tieren sprechen. Was mir auffällt, ist, dass er ihnen auch zuhört. Genau beobachtet, wie sie sich verhalten und beim nächsten Zusammentreffen wirklich kleine Dinge verändert, um einen Zugang zu bekommen. Das ist der Schlüssel, sagt Eva Meyer, die niederländische Philosophin, die sich seit Jahren mit dem Sprechen mit Tieren und deren unterschiedlichen Kommunikationsformen beschäftigt. Ich freue mich, dass sie mich bei dieser Reihe begleitet und wir uns im Zoom immer wieder austauschen.
I think that with other animals it's very often the idea that they have to prove something to us and then we listen or something, but it works the other way around.
Wir Menschen, sagt sie, hätten die Vorstellung, dass Tiere uns erstmal ihren Wert beweisen müssten, bevor wir sie ernst nehmen und ihnen zuhören. Aber so funktioniere das nicht.
So it all begins with listening and you can practice that by actually listening, actually going out into the world and listening.
Hallo, mein Name ist Nathalie Putsche und ihr hört mit Tieren sprechen. Folge 2: Julie und die Rinder. Ich bin auf einem Bauernhof im Bergischen.
Hi! Dir die Äpfel entdeckt.
Julie hat mich nach einem Blick auf meine Sandalen erstmal mit Gummistiefeln versorgt. Wir haben in etwa die gleiche Schuhgröße. Es ist ein heißer Sommertag und wir stehen am Zaun bei ihren Tieren.
Die lieben Äpfel und Birnen und Möhren.
Hey, wow. Wie viel sind das jetzt hier?
9. Oder 8 Rinder und ein Kälbchen.
Ich bin sehr gespannt auf das, was mir Julie über ihr Zusammenleben mit den Rindern erzählen wird. Ich selbst bin Dorfkind und habe Kühe schon früh ins Herz geschlossen. Als große, sanfte Wesen, die vermutlich viel zu oft falsch verstanden oder gar nicht gesehen und gehört werden. Weil Menschen sie meistens halten, um mit ihnen Geld zu verdienen.
Für mich sind die gefühlt gerade alle gleich groß, aber da ist ein Kälbchen dabei.
Irgendwo ist eins, wir können ja mal suchen.
Julie hat das Kalb Maya gerettet, also einem konventionellen Landwirt abgekauft, nachdem die Mutter gestorben ist. Aber es kann sein, dass sie es bei einer Freundin unterbringen muss, wenn ihre Herde den Neuling nicht integriert. Es soll vorerst ihr letztes gerettetes Rind sein, weil ihr sonst die Arbeit über den Kopf wachsen würde.
Also klar, wenn jetzt mir noch eine um die Ecke kommt und ich weiß, das muss jetzt so sein, wie mit der Maya, da war mir das klar. Aber ich gehe jetzt nicht mehr daher und sage, so und jetzt kaufe ich die, die und die. Weil letztendlich kann ich eh nicht allen helfen und klar, ich kann für das Tier, das ich kaufe, einen Unterschied machen. Aber wenn ich so vielen helfe, dann komme ich halt einfach viel zu kurz und dann kann ich sowieso niemandem mehr helfen.
Julie ist 24. Während andere sich mit Mitte 20 noch ausprobieren wollen, reisen und feiern gehen, hat Julie ein eher zurückgezogenes Leben mit Kühen und Ochsen gewählt. Sie ist vor 5 Jahren, mit 19, allein mit ein paar Rindern in eine Einliegerwohnung auf einen Hof bei einem älteren Landwirt gezogen, wo sie alles mitnutzen kann, samt Weideflächen. Julies Verbindung zu den Rindern ist durch ihren Opa entstanden, der immer mal wieder welche hatte. Aber richtig begonnen hat ihre große Liebe zu den Tieren mit einem Ochsen.
Als Noni geboren wurde und so das erste Jahr, die ersten 2 Jahre vielleicht, da habe ich dann auch begriffen, dass er mir quasi alles Wichtige beibringt, was ich für die Welt da draußen wissen muss. Das, was die Schule nicht konnte. Also eigentlich so diese ganzen Werte.
Julie rettet Rinder. Aber die Rinder haben wohl auch sie gerettet. Das erfahre ich schon, als wir das erste Mal telefonieren. Bevor sie mir mehr über die Bedeutung der Tiere für ihre Jugend erzählt, lerne ich erstmal die Ochsen und Kühe kennen. Und mehr über ihre Sprache.
Boah, ihr seid riesig.
Hey!
Was passiert?
Die Alba hat die Maya gegen das Gitter gedrückt.
Dass das Kalb von einem der großen Rinder in die Ecke gedrückt wird, ist wohl keine Absicht, aber eben auch keine Rücksichtnahme.
Alles gut, hast du dir wehgetan?
Julie arbeitet als Erzieherin. Neben Spenden, die reinkommen, finanziert sie damit die Versorgung ihrer Rinder. Die wechselnden Schichten in einer Kinder- und Jugendwohngruppe und die Arbeit hier auf dem Hof unter einen Hut zu bringen ist, das kann man sich vorstellen, nicht so einfach.
Ohne Unterstützung könnte ich das nicht, weil ich kann nun mal nicht, wenn ich so viele Tiere habe, irgendwie 24 Stunden weg sein, also 24 Stunden Dienst. Und da habe ich Unterstützung von meinem Freund und von den Leuten, die auf dem Hof leben, und das ist ganz gut.
Während ich am Zaun stehe, kommt ein riesiges, wunderhübsches, grau-weißes Rind langsam auf mich zu.
Das ist der Emilio.
Emilio, was schnupperst du an mir? Wie rieche ich? Ich rieche nach Hund und Katze, ne?
Ein rötliches, kleineres Rind kommt auch nach vorne.
Fuego, okay.
Auch Fuegos Sohn Gandhi, ebenfalls ein Mini-Rind, kommt an den Zaun, um mich zu begutachten, während Julie ihm den Rücken kratzt.
Hast du den Eindruck, die haben mich jetzt freundlich begrüßt oder zumindest neugierig oder eher argwöhnisch? Was denkst du?
Also neugierig auf jeden Fall. Er hat jetzt auch deine Hand so ein bisschen angeleckt. Damit will er auch irgendwie riechen und wissen, wer bist du. Wenn die Zunge rausstrecken und sich die Nase lecken, dann können sie es besser riechen.
Und wenn man sich die Ohren anschaut und sieht, wo sie hinzeigen, sieht man auch, wo die Aufmerksamkeit hingeht, erklärt Julie. Emilios Ohren zeigen tatsächlich in meine Richtung. Bei Anspannung wären sie eng angelegt und würden nach hinten zeigen.
Was machst du für Sachen?
Der junge Ochse Gandhi versucht mit der Zunge an ein paar Halme Heu zu kommen, die sich in Julies Haaren verfangen haben. Julie im langen roten Sommerrock, inmitten der Rinderherde. Neben ihr der schwarze Gandhi, im sanften Abendlicht eines Sommertages. Das alles hat etwas Märchenhaftes und Julie wirkt wie eine Hirtin.
Das sieht man jetzt nicht, also viele sind jetzt auch abseits und beachten dich nicht, aber eigentlich überlegen sie schon, was mache ich jetzt? Entferne ich mich? Bleibe ich hier? Du siehst es denen an, manche haben Falten am Hals, das zeigt dann, dass sie vielleicht ein bisschen angespannt sind.
Und die haben sie sonst nicht?
Die gehen weg, wenn sie sich entfernen.
Ach krass.
Ich muss genauer hinsehen, aber dann sehe auch ich die Falten. Nicht bei Emilio, der meinen Geruch neugierig abgecheckt hat, aber bei der Kuh, die neben dem Ochsen steht. Ich möchte gerne weiter Kontakt aufnehmen, aber natürlich nicht für noch mehr Falten sorgen. Jetzt bin auch ich mit drin bei den Ochsen und Kühen, alle unterschiedlich gefärbt. Ich habe Respekt, weil ich als Fremde ja ihren Raum betrete.
Ich glaube, Gandhi hat Interesse.
Er guckt auf jeden Fall sehr interessiert. Siehst du das daran? Die Ohren sind vorne. Kommst du her?
Die großen Ochsen wiegen zwischen 900 und 1000 Kilo. Mit 3 Jahren erreichen sie normalerweise ihr Schlachtalter. Julie hat Ochsen, die inzwischen 8 Jahre alt sind. Der große grau-weiße Emilio kommt jetzt auch noch mal näher.
Oh, ich fühle mich geehrt. Darf ich dich streicheln?
Er hat jetzt den Kopf weggedreht und sagt, hier, meine Hörner sind weg, bitte streichle mich. Ja, aber du bist ihm zu unsicher und deswegen ist er jetzt wieder gegangen.
In dem Fall lerne ich, Rinder mögen es nicht, wenn etwas zu diffus ist. Klare Signale sind ihnen wichtig. Julie meint, sie könnten sonst sowas denken wie, ist da eine Fliege oder was? Aber wie bei uns Menschen auch, was für viele gilt, muss nicht für alle gelten.
Also ich habe einen Ochsen, der ist so ein richtig sanfter, so ganz sensibel. Und der möchte einfach nur ganz liebevoll gestreichelt werden, so ganz seicht. Und er mag es halt, wenn man sich wirklich komplett auf ihn fokussiert. Also es geht darum, nicht abgelenkt zu sein und zu sehen, wer ist da gerade vor mir. Das ist ihm super wichtig.
Bei Gitti und Dole Gunnar aus meiner vorherigen Folge ist relativ klar, dass der Vogel Gitti als Partnerin sieht. Ich möchte von Julie wissen, ob sie weiß, wer sie für die Rinder ist.
Ich bin auf jeden Fall ein Herdenmitglied und ich bin auch sowas wie eine Leitkuh. Und wenn ich jetzt vorgehe, dann kommen sie hinterher, weil sie glauben, dass ich weiß, was das Beste jetzt ist. Also sie haben Vertrauen, dass ich Erfahrung habe.
Viel von dem, was Rinder meinen, wollen und sagen, weiß Julie inzwischen natürlich aus Erfahrung. Aber sie holt sich auch immer wieder Rat bei einer Kuhtrainerin, Anne Wiltawski, mit der auch ich telefoniere. Als ich sie frage, warum mir manche Kühe neugieriger und andere skeptischer vorkommen, wenn ich an Weiden vorbeispaziere, sagt sie, dass es bei einem spontanen Kuhkontakt auch immer drauf ankomme, was für eine Herde man da vor sich habe. Ist es eine Mutterkuhherde mit Kälbern? Ist ein Bulle dabei? oder ist es eine unbekümmerte Teenagergruppe? Wichtig ist aber natürlich, wie ich nach Kontakt frage. Der Handschlag unter Kühen ist die Berührung einer Körperstelle, an der sie sich gegenseitig am meisten lecken. Das ist hinten die Schwanzwurzel und vorne der Widerrist, der höchste Punkt der Schulter. Es ist nicht das Gesicht. Wir würden einem fremden Menschen ja auch nicht einfach zur Begrüßung ins Gesicht fassen.
Das ist gut, das ist gut.
Gandhi kommt zu uns und schnuppert.
Aber die beiden Fuegos hier, also ich meine Gandhi und Fuego, die sind schon ganz schön interessiert, muss ich sagen.
Dann schiebt er sich hinter mir vorbei.
Es ist erstaunlich, wie sanft er sich so hinter einem wegschiebt. Ne? Mhm. So, er ist super sanft
einfach. Ja, und er will ja auch sagen, so, hey, ich habe dich jetzt akzeptiert. So, der ist jetzt, der steht da ganz normal bei dir, du kannst ihn streicheln. Ne? Ja. Finde ich total süß.
Ich auch. Und ich fühle mich angenommen.
Ich habe dich gerade gefragt, was du für die Kühe bist. Was sind denn die Kühe für dich?
Also meine Familie halt. Ne? Ich mag den Spruch, der sagt, mein Zuhause ist da, wo meine Herde ist. Und das passt irgendwie. Überall, wo meine Herde ist und ich komme dahin, bin ich zu Hause. Und das muss nicht da sein, wo ich wohne.
Ja. Judy kümmert sich um zwei Rinderherden. Die, die ich heute kennenlerne, hat Julie in den letzten 5 Jahren aus konventioneller Landwirtschaft vor dem Schlachten gerettet. Sie sagt, dass sie diese neuen Rinder natürlich sehr liebe, aber das Gefühl von zu Hause verbindet sie vor allem mit ihrer Ursprungsherde, die Tiere, mit denen sie ihre Jugend verbracht hat. Sie stehen aktuell eine halbe Stunde entfernt an ihrem vorherigen Wohnort. Wir setzen uns auf die Weide etwas am Hang mit Blick auf die wiederkäuenden Tiere. Ich will wissen, wie Julies Kuhliebe begonnen hat.
Also mein Opa hat Fleischrinder gezüchtet und ich habe damals das immer schon total toll gefunden, wenn die Kälber hatten und ich durfte dann den Kälbern immer Namen geben und das war auch nicht oft, weil der hatte nicht viele. War halt Teil meines Lebens so. Und dann ist der Linus geboren worden und ich habe ihn mit meinem Opa zusammen aufgezogen.
Schließlich wird Linus geschlachtet, als Julie 13 Jahre alt ist.
Konntest du das fassen und verstehen oder wolltest du das verhindern oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich kenne das von mir. Ich bin groß geworden, meine Nachbarn hatten Kühe, aber sie wurden eben auch hinter meinem Kinderzimmer geschlachtet. Mhm. Und es war so ungefähr das Gruseligste, was ich mir vorstellen kann.
Hast du das gesehen?
Gehört, weil man ja auch so eng wohnt im Dorf. Ne?
Boah, ist das schlimm. Mhm. Also, ich habe nicht gewusst, dass er geschlachtet wird. Und letztendlich war es auch so, der Viehhändler hat ihn halt abgeholt. Also es hieß nicht, dass er geschlachtet wird, aber ein Ochse wird geschlachtet.
Ich glaube wirklich, das hat was mit mir gemacht. Ich bin auch mit 13 Vegetarierin geworden.
Nachdem Linus, das von Hand aufgezogene Rind, geschlachtet wird, hört Julie auf, Fleisch zu essen. Sie ist 14. Dann wird das Rind Noni geboren.
Und dann kam das eben so, dass ich ihm auch die Flasche gegeben habe. Nicht so wie bei Linus, da war ich nur dabei. Sondern beim Noni, da durfte ich das selber machen und war dann auch verantwortlich. Mittags musste ich ihm immer die Flasche geben. Das war dann so meine Aufgabe. Und habe mit dem auf der Wiese gekuschelt und hatte auf einmal die Idee, das war so ein, aus dem Nichts so, ich gehe mit dem in die Marsch. Ich gehe mit dem spazieren.
Aber was hat denn dein Großvater dazu gesagt? Normalerweise war doch auch Noni dazu geboren, um geschlachtet zu werden, oder?
Also mein Opa hat ja nicht davon gelebt und hat auch nicht viel Geld damit verdient. Das war so ein Hobby. Er hat dann auch gewusst, ich möchte das gern machen, hat gesehen, ich stecke da auch viel Energie rein, ich habe Ehrgeiz und dann hat er mir einen Halfter gekauft. Also er hat mich eigentlich unterstützt. Dann war auch so eine Situation, das werde ich niemals vergessen. Der Noni, der hatte leider die ersten Wochen so schlimm Durchfall und hinten, das war alles verklebt und alles voll und ich wollte mit dem spazieren gehen und ich bin auch regelmäßig mit dem gegangen. Dann hat mein Opa gesehen, dass ich los wollte und sagt, du kannst doch nicht mit dem so vollgekotet loslaufen. Nee, warte mal, hat er sich eine Feile genommen und hat den Ochsen von oben bis unten sauber geschrubbt und so, und das ist alles so abgefeilt und hat mir das, den Ochsen sauber gemacht. Da habe ich so gemerkt, das steht mir halt einfach nicht im Weg, ne? Und er war auch der Einzige. Mein Opa ist gestorben, als Noni ein Jahr alt war. Und dann musste ich mich quasi da auch so ein bisschen beweisen oder immer sagen, ich will das trotzdem machen und nehmt ihn mir nicht weg und so. Ja, ich habe dann irgendwann meine Oma den Noni und die Lina abgekauft.
Für einen obligatorischen Euro, fügt sie leise hinzu. Für Julie ist es als Jugendliche das Größte, mit dem Ochsen am Halfter durchs Dorf spazieren zu gehen. Wenn es im Familienmiteinander knirscht und andere Eltern vielleicht Handyverbot erteilen, bekommt Julie Rinderausführverbot.
Auch, weil es auch komisch aussieht. Da geht die eigene Tochter plötzlich mit einem Ochsen durchs Dorf. Wie sieht das aus? Haben die Eltern versagt oder ist sie jetzt völlig durchgedreht? So, ne?
War denen das peinlich?
Ja. Und jeder kennt uns da. Meine Eltern haben eine Firma und...
Ah, okay. Die hätten gerne was anderes für dich im Blick gehabt.
Ja, also als ich dann Abi gemacht habe, da hat mein Vater noch gesagt, ja, dann verkaufst du die Kühe nach dem Abi und dann siehst du weiter. Und er hat einfach nicht begriffen, dass das für mich einfach keine Option ist. Also egal, wie schwer das ist. Ich wusste, ich werde umziehen und ich wusste, es könnte teuer werden, aber das war einfach keine Option, ein Leben ohne diese beiden Tiere zu führen. Damals hatte ich ja nur die zwei und das war alles, was ich hatte.
Gibt es etwas, was die Kühe in dein Leben gebracht haben, was vorher noch nicht da war?
Liebe. Ganz andere Liebe. Und so bedingungslos einfach. Und der Noni hat mich einfach angenommen, wie ich bin, und hat einfach mir alles verziehen, hat einfach so viel Liebe ausgestrahlt. Er ist wie pure Liebe. Und das war für mich ganz neu, Liebe zu erfahren und auch Liebe dann zu geben.
Ich kann Julie verstehen. Auch ich habe mich als Kind und Jugendliche mit Tieren wohler gefühlt als mit Menschen. Direkt nach der Schule habe ich immer erst eine Zeit lang bei unserer Nachbarshündin gesessen. Leider war sie eine Kettenhündin. Ich bin öfter mit ihr spazieren gegangen und hatte das Gefühl, ich bin die, die ihr Leben ein bisschen schöner machen kann. Gleichzeitig war sie für mich die beste Gesellschaft. An anderen Tagen bin ich in den Wald gefahren, um Hausaufgaben zu machen und habe mich sehr vertraut gefühlt mit all den heimlichen Augen der Tiere um mich herum.
Wie vor Spinnen hast du Angst? Die größten Tiere mit ihr, aber vor so einer kleinen Spinne.
Na, das keine Angst, jetzt. Aber ich mag nicht, ich weiß, wenn ich nicht weiß, wo die auf mir sind. Das ist so eklig.
Schon faszinierend, was Tiere für uns sind. Mit Spinnen haben viele ein Problem. Aber dass Julie von ihren Rindern so erzählt wie andere von ihren Hunden und Katzen, während für die meisten Rinder nur Nutztiere sind, geboren für die Fleisch- und Milchproduktion, diese Diskrepanz ist enorm. Mit 16 zieht Julie zu Hause aus. Zu viele Auseinandersetzungen mit ihren Eltern, auch wegen der Tiere. Erstmal wohnt sie bei ihrer Oma und kauft noch weitere Rinder ihres Opas zurück. Mit 18 zieht sie mit diesen Rindern in die Umgebung ihres aktuellen Wohnortes. Heute ist das Verhältnis zu ihrer Familie besser.
Heute ist es natürlich harmonisch und ausgeglichen und ich habe zu mir gefunden, aber das auch nur durch die Tiere.
Ein paar Minuten später. Julie animiert Fuego, ihren Kommandos zu folgen. Er hat sichtbar riesigen Spaß, folgt ihr nach links, mal nach rechts und macht zwischendurch Bocksprünge.
Und übst du das schon lange mit ihm, mit den Kommandos?
Tatsächlich nicht. Also so, dass ich gesagt habe, komm mit. Und dann hatten wir jetzt neulich einen Kurs.
Mit der besagten Kuhtrainerin, Anne Wiltawski.
Die hat uns das dann gezeigt, wie sie es macht. Und seitdem hat er richtig Spaß.
Jetzt steht erstmal noch Arbeit an. Julie holt den Mini-Bagger.
Also ich schiebe jetzt mit dem Schild von dem Bagger den Mist nach hinten vom Paddock runter. Genau, und das mache ich dann alle paar Wochen im Sommer und im Winter alle paar Tage.
Mir imponiert, wie selbstbewusst und vertrauensvoll Julie ihre Aufgaben bewältigt. Das denke ich auch immer wieder, während ich ihr Zusammenleben mit den Rindern in den nächsten Monaten bei Social Media verfolge. Da ist weiterhin die Sorge um das Kälbchen Maya, das von der Herde nicht angenommen wird. Dann wieder ein schöner Herbsttag, wo Julie lachend mit der Herde durch den Wald spazieren geht. Ohne Halfter, sie laufen einfach hinter ihr her. Ein paar Wochen später schreibt sie unter ein Foto ihrer Kuh Lina: Lina und ich haben eine furchtbare Zeit durchgemacht. Sie beschreibt anschließend die Tortur der Kuh, die schlimm entzündete Ohren durch die Ohrmarken hat, die Pflicht sind in Deutschland, egal wer die Tiere hält. Wieder einige Wochen später Sorge um Rind Noni, der sich verletzt hat. Und der Hofhahn, der im Heu im Sterben liegt. Neben ihm eine Wärmflasche von Julie. Immer wieder neue Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die meisten davon existenziell. Freude, Aufregung, Stress und Leid im ständigen Wechsel. Alltag für Menschen wie Julie, die Tiere retten und versorgen.
Hallo Eva Meier.
Hallo Nathalie.
Ein neuer Zoom mit Eva Meier steht an. In ihrem Buch »Die Sprachen der Tiere« betont die Philosophin, dass sie extra nicht von der Kommunikation der Tiere spricht, sondern ganz bewusst den Begriff Sprache wählt. Warum ist dir das so wichtig?
It's important to also call it language because it's an act of exclusion to exclude the other animals from language and they've been silenced. You know, we don't listen to them in our communities and this has to do with the fact that we don't take their languages seriously. So I think that as a political move, it's very important to call this language and to think about it as language.
Wir nehmen die Sprache von Tieren nicht ernst, weil sie nicht aus Worten besteht. Als politischer Akt ist es aber wichtig, auch bei Tieren von Sprache zu sprechen, sagt Eva Meier. Die Kommunikation von Bienen nennen Imker und Biologen Schwänzeltanz. Für Eva Meier ist es eine Sprache. Wenn sie im Kreis tanzen, ist das ein Zeichen dafür, dass es in der Nähe etwas zu essen gibt. Die Entfernung wird durch die Geschwindigkeit angegeben, mit der die Bienen ihren Hinterkörper schütteln. Je schneller, desto näher ist das Essen. Wenn das Essen weit weg ist, tanzen sie eine Acht. Mit dem Tempo und der Länge des Tanzes können sie sogar anzeigen, um wie viel Nektar es geht. Solche Details nennt Eva Meier Grammatik.
Because this broadens what we see as language. It doesn't just include words, it also includes color, movement, scent, eye contact. So when you make a scent as a tiny insect, you might use three ingredients in that scent. The scent has a certain meaning, but when one of the elements is much stronger, the meaning of the scent changes. And researchers are also thinking about this as grammar.
Tiere kommunizieren lange nicht so simpel, wie wir denken, betont Eva Meier. Alleine die Zusammensetzung eines Duftstoffes. Wenn der Duftstoff eines Insekts beispielsweise aus drei Zutaten bestehe, dann verändert sich seine Bedeutung sofort, wenn eines der drei Elemente in dem Duftstoff stärker vertreten ist als ein anderes Element. Und jedes andere Insekt der Gattung weiß sofort, was gemeint ist. Ja, das ist wirklich Grammatik. Ein paar Monate später bin ich wieder bei Julie. Derselbe Hof, aber diesmal mit der anderen Rinderherde. Die Tiere, die ich schon kenne, überwintern beim Nachbarn. Und Julies erste Rinder von ihrem verstorbenen Opa dürfen jetzt hier bei ihr vor der Haustür stehen. Während sie den Rest des Jahres auf einer wunderschönen Sommerweide sind, sagt Julie, eine halbe Stunde entfernt. Ein Wechselmodell, weil der Platz es für beide Herden zusammen nicht hergibt. Ihr Seelenochse Noni macht sich auch gleich bemerkbar.
Der Noni.
Ja. Der Mut eigentlich nie. Ich habe heute ein bisschen lang gewartet mit dem Essen geben, weil ja, die sauen immer so damit rum und dann liegt viel auf dem Boden und dann dachte ich, jetzt esse erstmal wirklich die Reste.
Es ist schön, auch Julies andere Herde kennenzulernen. Aber vor allem will sie mir heute zeigen, wie sie mit ihnen durch Melodien spricht. Julie ist deswegen etwas aufgeregt und will schauen, ob sie beim Mistschaufeln in die richtige Stimmung kommt.
Also Kühe lieben Klänge. Die reagieren ja auch sehr auf Stimme und erkennen einen Menschen auch sehr gut an der Stimme wieder. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie, wenn man jetzt ruhige Lieder singt, dass sie sich auch beruhigen, dass sie runterfahren. Ich habe eine Freundin, die hat Schwedisch gelernt, weil sie gerne auswandern möchte. Mhm. Und sie singt das gerne. Und ich habe es dann auch gelernt, weil ich das total schön finde von den Klängen her. Und also ich kenne es auch auf Deutsch, ich kann es auch auf Deutsch singen, aber ich mag es irgendwie auf Schwedisch lieber.
Setzt du das quasi ein, um die Tiere zu beruhigen manchmal oder wenn eins krank ist?
Ja, also ich habe damit angefangen, als Noni krank war das erste Mal. Da war er noch ganz klein und keine Ahnung, ob das jetzt heilt, aber ne, das war irgendwie so ganz besonders. Und ich habe gemerkt, dass das was mit uns macht. Und wenn ich jetzt einen Rind beruhigen möchte oder wenn ich eine Bindung aufbauen will oder so, dann ist das Erste, was ich mache, mich dazusetzen und singen. Und das mache ich auch ganz häufig, zum Beispiel im Stall und dann auf Distanz. Also weil ich kann ja zum Beispiel bei einem Scheuentier noch nicht richtig nah rankommen. Da setze ich mich etwas weiter weg und singe. Und dann lauschen die auch und merken, okay, die konzentriert sich komplett darauf, was sie jetzt an mich ausstrahlt. Und sie realisieren, dass diese Töne irgendwie für sie bestimmt sind. Und dann fangen die an zu wieder kauen oder sich einfach zu entspannen und die Augen zu schließen und so. Und dann darf ich vielleicht auch näher kommen. Das war bisher immer so magisch irgendwie.
Gibt es für dich Momente, wo du auch mal zweifelst, ob das alles richtig ist oder ob du das auf Dauer schaffst?
Ja, also tatsächlich habe ich solche Zweifel schon. Ich habe hier ein wunderschönes Zuhause und meine Tiere haben ein wunderschönes Zuhause, aber es ist einfach nicht groß genug. Ich hätte gern einen Ort, wo alle gemeinsam zu Hause sind. Dann wiederum, es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die viel zu wenig Priorität bekommen, nur wegen der Tiere.
Was da wäre zum Beispiel?
Ich mache unheimlich gern Musik, ich singe viel, ich spiele Gitarre, ich spiele Geige. Ich male. Wann habe ich das letzte Mal gemalt? Ich weiß es nicht. Und eigentlich hätte ich gerne eine Familie mit Kindern, aber ne, das ist halt einfach ein großer Schritt, wenn man so viel Verantwortung trägt.
Julie schlingt ihre Arme um den riesigen Ochsen Noni, der dabei wiederkäut. Ich muss wieder an ein Märchen denken. Der Ochse hat fast etwas Weises.
Früher, wenn ich aus der Schule kam, dann bin ich ganz oft einfach zu Noni gegangen und habe mich auf ihn gelegt. Und das war wie so ein Auftanken. Wenn ich zum Beispiel jetzt zu Noni und Lina gehe, wenn ich viel im Kopf habe oder wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich so gar nicht bei mir bin, dann nehmen die mich so in ihre Mitte und quetschen mich quasi zwischen sich ein, als würden die mich umarmen. Und das ist dann wie so ein, hey, wir erden dich jetzt mal, jetzt ist alles okay, wir sind ja da. Und das machen die wirklich nur, wenn ich in so einem Modus bin. Und dann kommen die wirklich und packen mich ein zwischen sich.
Also so das schönste Umarmungssandwich.
Ja, wirklich.
Es geht um Stimmungsausgleich. Eine Herde will synchron schwingen, sagt Julie. Und sie ist Teil der Herde.
Ja, also vor allem so tiefe innere Ruhe haben. Einfach auch mal denken so, boah, weiß ich jetzt auch nicht, ist mir auch egal.
Das hast du von denen gelernt.
Ja, aber sie sind wirklich so. Nicht alle, aber gerade der Noni und auch viele Ochsen sind einfach so tiefenentspannt und oh ja, was juckt mich das jetzt? Ich weiß auch nicht, aber ich gucke erst mal. Selbst wenn das so lebensbedrohlich ist, ich gucke erst mal. Und ich mache mir jetzt keinen Stress und es wird schon. Und ich bin auch so eingestellt mittlerweile, ich habe einfach das Vertrauen, es wird alles gut.
Einige Wochen später erfahre ich von Julie, dass ihre Familie noch mal wachsen wird. Diesmal hat sie kein weiteres Rind gerettet. Sie ist schwanger und hat mittlerweile auch ihr erstes Kind bekommen. Damit ist auch dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Alles Gute, Julie.
Searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met.
Das war Mit Tieren sprechen, eine Produktion für SWR Kultur. Ich bin Nathalie Putsche und ihr könnt alle 7 Folgen und den Prolog in der ARD Audiothek hören. Von Fluchttieren wie den Rindern geht es in der nächsten Folge zu Beutegreifern. Genauer gesagt, zu den Wölfen, die von Tanja Ascani großgezogen worden sind.
Flocke war meine erste gerettete Wölfin. Das war eine weiße Wölfin. Hier im Park hatte eine Wolfsmutter Junge bekommen. Das war die beste Lehrerin.
Tanja und die Wölfe in Folge 3.
Take me back to the night we met.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Würdet ihr euer ganzes Leben verändern nach einer Begegnung mit einem Tier? Julius Brezel und Viktoria Marginiak haben für ihren Podcast Wir Tier Menschen getroffen, die genau das gemacht haben. Was sie in diesem Moment auf Augenhöhe mit einem Tier begriffen haben und wie das unser Zusammenleben auf diesem Planeten verändern kann, erzählen sie in Wir Tier. Julius und Vicky tauchen dabei, genauso wie ich, selbst ein in die Welt der Tiere.
gehen auf Kuhfühlung, schwärmen für Wespen, besuchen Underdogs, wagen sich mitten rein in die Schlangengrube, bauen Eselsbrücken und sind im Biberfieber. Wir Tier, ein Podcast über die Begegnung von Mensch und Tier. Den Link findet ihr in den Shownotes.